begrüßen alle Steuerzahlende zur Folge 117 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 17. Dezember von Tim Moritz und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über ganz beliebte Weihnachtsthemen wie Gurzli, Steuererklärungen und Pornofilter. Guten Abend, Tim.
Hallo, Ralf. Ein Kessel Buntes erwartet uns heute.
Ja, ein Kessel Buntes. Eigentlich sollte das nur eine Folge werden über Steuererklärungen in Deutschland, weil jemand, das wollte ich gerade noch nachgucken, habe ich jetzt nicht mehr gemacht, hat uns, ich glaube, per E-Mail gefragt, ob wir mal was machen können über freie Steuererklärungssoftware unter Linux in Deutschland. Irgendwie so.
Das wäre eine kurze Folge geworden, glaube ich.
Ja, das wäre eine kurze Folge geworden. Ich hatte auch rumgefragt und irgendwie hatte sich in der Community niemand zu Recht bereit erklärt, mit mir darüber zu sprechen. Und deshalb musste halt der Tim dann aus dem Maschinenraum hochkommen und mit mir diese letzte Folge für dieses Jahr machen. Ja, also der Podcast geht in die Weihnachtspause. Und geht dann irgendwann, ja, Anfang Januar, weiß noch nicht genau wann, vermutlich so in der zweiten Woche, geht es dann wieder weiter. Es haben sich auch einige interessante Interviewpartner angekündigt, mit denen ich eigentlich schon im November, Dezember aufnehmen wollte. Das hat sich dann aber aus diversen Gründen verzögert und deshalb kommen die halt erst im Januar. Ja, genau. Das ist also
schon voll in den Hausmitteilungen drin.
Ja, da sind wir voll in Hausmitteilungen und wie gesagt, da das die letzte Folge ist, gilt natürlich der Dank allen Autoren, die in diesem Jahr mitgeschrieben haben bei uns. Natürlich den vielen Mitpodcastern und Mitpodcasterinnen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, habe es nicht gezählt. Und selbstverständlich auch allen, die uns gespendet haben und unseren Sponsoren. Herzlichen Dank dafür. Können wir gut gebrauchen. Und das fließt an euch zurück irgendwann mal, wenn wir es auf die Reihe kriegen, das hinzubekommen. Da gibt es dann sicher im neuen Jahr auch noch News von uns, wie wir mit den Spenden umgehen und was wir damit machen.
Und aus dem Maschinenraum geht natürlich auch noch ein Gruß an die gesamte Community, die ja bei uns sehr gut funktioniert, wo wir uns immer alle vertragen oder meistens.
Ja, ich meine, Tim ist halt die Person, die bei uns alles am Laufen hält, technisch gesehen. Und ich glaube, das ging dieses Jahr ziemlich gut. Ne? Wir hatten keine Ausfälle, nichts. Ne?
Ich glaube nicht, ne?
Dann möchte ich noch zum letzten Mal auf unseren Programmierwettbewerbs Spyfall hinweisen, ist verlinkt. Der läuft ja schon den ganzen Herbst und endet am 31. Dezember dieses Jahres. Da haben schon einige Leute mitgemacht, tolle Ergebnisse eingereicht. Ich weise nochmal darauf hin, weil ihr könnt immer noch daran teilnehmen bis Ende Dezember. Da gibt es ein Wolafone zu gewinnen und zwei, ich glaube, Raspberry Pi 4 Kits, die wir dann ja im Laufe des Januars an die Teilnehmenden verlosen werden. Macht mit, wenn ihr ein bisschen Spaß an Programmierung habt. Die teilgenommen haben, fanden das ganz toll, haben schöne Ergebnisse abgeliefert. Könnt ihr auch gespannt drauf sein, wenn wir die dann im Januar präsentieren. Ja, so viel zu den Hausmitteilungen. Kommen wir zum Thema oder zu den Themen. Ne? Gurzli, Steuererklärungen und Pornofilter. Alles weihnachtliche Themen. Und die erste Frage geht natürlich an Tim. Tim, was sind denn Mailänderli, Chräbeli, Spitzbuben, Brunzli, Zimtsterne, Kipferl und Basler Leckerli? Ich meine, ist nicht so schwer, die Frage.
Also mit Zimtsternen und Kipferl kann ich was anfangen, genau. Denn das sind bestimmt Schweizer Linux-Distributionen.
Ja, ganz genau, das sind alles Schweizer Linux. Okay, da fehlt noch Tuxwiss von der Liu. Ja, nee, ist klar. Ne? Das sind alles, wie sagt man in Deutschland, Weihnachtsplätzchen.
Ja.
Genau. Also du kennst
Aber was ist denn ein Grützli überhaupt?
Also du kennst wirklich nur Zimtsterne und Vanillekipferl?
Ja.
Nein, du kennst noch mehr. Also Mailänderli, das sind so Butter-Sandgebäck-Herzen. Die sind auch unter dem französischen Namen Sable bekannt. So ganz lockerer, butteriger Teig. Kennst du? Die heißen bestimmt bei
Möglich.
euch anders. Und Krebeli, weiß ich nicht, wie die in Deutschland heißen. Das sind diese unförmigen Anis-Dinger, die
Ah,
meistens zu
ja.
hart geraten, wo man sich die Zähne dran ausbeißt.
Die kenne ich ja.
Ja.
Aber wie die, ich tatsächlich weiß ich den deutschen Namen auch nicht, also.
Und Spitzbuben kennst du auch, die sind meistens so in Sternform, haben zwei Schichten und dazwischen ist so eine Schicht aus Himbeermarmelade. Und die obere Schicht, die ist dann in der Mitte durchgestochen und dann sieht man praktisch wie so ein Auge. Ochsenaugen heißen die so.
In Sternform, ich kenne die als in Rund, aber Sterne.
Ja, rund und wie gesagt, so zwei Schichten Teig, in der Mitte ein Loch am oberen und dazwischen ist so eine rote Marmelade. Naja, egal, Brunsli. Hey, wie beschreibt man das? Ich glaube, in Deutschland heißt das Bärendreck.
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Das ist so ein dunkler Teig, ziemlich würzig. Ja. Bärendreck. Also ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ihr wisst bestimmt, was das ist und wie es in Deutschland heißt. Ja, Zimtsterne ist, glaube ich, klar, ne? Das heißt überall so. Und Kipferl ist auch klar. Das sind diese vanillebepuderten Halbmonde. Und Basler Leckerli, das ist ja so eine Spezialität aus Basel, ist auch nicht unbedingt so eine Weihnachtsspezialität, das wird das ganze Jahr über verkauft. Das sind so kleine rechteckige Lebkuchentafeln mit so einer leichten Zuckerglasur oben drüber. Ihr findet selbstverständlich alle Rezepte dazu in den Shownotes. Ja.
Interessant. Ja, vielleicht komme ich einfach zu weit aus dem Norden von Deutschland, dass das bei uns so nicht ganz so ist.
Aber
Also wir haben
Weihnachtsplätzchen
hauptsächlich,
gibt's schon, oder? Macht ihr schon?
ja, doch, klar, das machen wir schon. Und, also ich sag mal so, zu kaufen gibt es hier also massenweise Spekulatius und ja, Lebkuchen, ne?
Ja.
Aber ja, ansonsten meistens selber gebacken und ja, die heißen halt überall anders dann, ne?
Genau. Wie ist denn das bei Moritzens so mit der Weihnachtstradition? Also feiert ihr Weihnachten ganz klassisch mit Kindern und Oma und Opa oder?
Ja, weiß ich nicht, ob das klassisch ist. Also bei uns gibt es im Grunde genommen dreimal Bescherung.
Ui.
Ja, gut, wir sind ja bei uns zu Hause hier schon 8 Leute. Ne? Da machen wir dann unter uns erstmal eine Bescherung und dann geht es zu der Familie von meiner Frau und dann, also da, beziehungsweise dieses Jahr geht es dahin, wir wechseln uns jedes Jahr ab. Das ist schon so eine Tradition, dass wir uns sowohl bei meiner Familie als auch bei der Familie von meiner Frau immer abwechseln, wo das stattfindet. Und genau, dann geht es am Heiligabend zu der Familie von meiner Frau. Da machen wir dann nochmal Bescherung. Und dann kommt dieses Jahr, am ersten Weihnachtsfeiertag, kommt meine Familie zu uns. Dann machen wir dann nochmal Bescherung. Also,
Oh ja, das
ja.
klingt einerseits sehr gemütlich, aber auch anstrengend, oder?
Ja.
Dreimal hintereinander.
Ja, das ist wohl so, ja.
Ja. Also, der Tim, die sind zu acht, das heißt Kinder. Tim hat sechs Kinder in die Welt gesetzt.
Nein, nein, nein. Wir sind 8 im Haushalt hier. Ja, meine Frau und ich haben zusammen 4 Kinder und davon der größte wohnt mit seiner Freundin und ihrem eigenen Kind hier. Also ich bin dann schon Opa. Und die wohnen auch alle hier.
Ja, ich bin noch nicht Opa. Ich werde übrigens, was haben wir heute? Dienstag, Mittwoch strahlen wir. Am Donnerstag werde ich 60. Ja, und bin noch nicht Opa.
Ja, und ich werde am Samstag 37.
Heieiei. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, nee, bei uns ist es, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Letztes Jahr waren meine Ex-Frau und ihr neuer Partner waren bei uns, also bei meiner Partnerin und mir. Alle Kinder waren da. Also das waren dann drei Kinder. Und dieses Jahr drehen wir das um. Also dieses Jahr gehen wir dann Heiligabend zu meiner Ex-Frau, die wohnt halt zwei Dörfer weiter, mit allen Kindern dahin. Und ja, freue ich mich sehr drauf, in so einer großen Runde zusammen Weihnachten zu feiern.
Klingt etwas entspannter als bei uns, würde ich sagen. Aber ist auch schön.
Ja, wir machen es auch. Also, ich meine, diese Woche war schon, gestern hatten wir von der Firma Weihnachtsessen, am Freitag noch mit unseren Entwicklern Weihnachtsessen, dann am Samstag feiere ich meinen Geburtstag mit X Leuten und ja, dann geht es halt nahtlos über in die Weihnachtsfeiern und da reicht es mir dann schon, wenn wir in der größeren Runde Heiligabend zusammen feiern. Ah,
Ja, so ist nicht so, als wenn wir nicht das vorweinen. Also,
und
sorry.
ich werde E-Gitarre spielen an Heiligabend.
Ja.
Ja, ich habe mich mit meiner ältesten Tochter verabredet, die spielt Klavier. Aber wir haben zwar noch keine Ahnung, was wir spielen, wir haben kein einziges Mal zusammen geübt. Also es wird eine Weihnachtskatastrophe.
Ja, spannend.
Ja.
Ja, die Vorweihnachtszeit ist bei uns aber ähnlich. Also wie gesagt, ich habe ja am Samstag Geburtstag, meine Tochter hatte gestern Geburtstag. Weihnachtsfeiern haben wir natürlich auch überall, Feuerwehr und so weiter. Also das sieht bei uns schon ähnlich aus.
Ja. Okay, ja, damit sind wir mit dem angenehmen Weihnachtsteil durch und jetzt kommen wir eigentlich nur noch zu unangenehmen Themen, nämlich erstmal die Steuererklärung. Und bevor wir darauf eingehen, wie das denn in Deutschland so funktioniert und was man damit vielleicht freier Software machen kann, wollte ich erstmal kurz erklären, wie das in der Schweiz funktioniert. In der Schweiz ist das eigentlich ziemlich einfach. Da gibt es nämlich nur das kantonale Steueramt. Also in Deutschland heißt das dann Finanzamt, ist bei euch aber auf Gemeindeebene geregelt, ne?
Ja, genau.
Also bei uns gibt es die Steuerämter auch auf Gemeindeebene, aber wenn es jetzt um Verfahren und Software geht, kommt das dann vom Kanton, also vom Bundesland. Und ja, da gibt es die Steuererklärung offline oder online bei uns. Und man kann auch, glaube ich, wenn man will, auch noch Papierformulare bestellen.
Ja, in Deutschland natürlich auch. Also,
Ja.
wenn man es nicht per Fax schicken könnte.
Ja. Ja, also irgendwann, wenn man mal in diesem Software-Steuererklärungsprozess drin ist, wird man dann auch gefragt, ob sie einem jetzt den ganzen Krempel dann immer noch schicken sollen. Und dann sagst du irgendwann nein, weil die ganze, wie heißt das, Wegleitung, also das erklärende Zusatzmaterial, das gibt es halt sowieso alles online und schlussendlich bekommst du dann nur noch per Post einen Zettel zugeschickt, wo deine Zugangsdaten für die softwarebasierten Lösungen draufstehen.
Okay, das ist bei uns tatsächlich, glaube ich, so. Also, wenn du die Steuererklärung abgegeben hast, dann bekommst du auch jedes Mal eine Erläuterung per Post noch. Also, egal auf welchem Wege du die abgibst.
Ja, und hier kommen sie dann irgendwann und sagen, ja, wollen Sie das wirklich noch? Ne? Da kannst du dann sagen, nee, hört auf damit. Und die Offline-Lösung, die gibt es ja bestimmt schon seit 10 Jahren. Das ist eine Java-Anwendung, die gibt es für Windows, macOS und Linux. Wie gesagt, seit ja, sicher 10 Jahren habe ich auch lange benutzt, ließ sich immer, da war ich noch auf Ubuntu, ließ sich immer als Debian-Paket problemlos installieren. Und irgendwann, ich denke mal so vor 5 Jahren, bin ich dann auf die Online-Lösung umgestiegen.
Bevor du jetzt die Online-Lösung erklärst, wie lief das bei der Offline-Lösung? Heißt das, das wird dann ausgedruckt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also diese Offline-Lösung war eigentlich, wie man Digitalisierung nicht machen sollte. Also das war eigentlich eine 1:1-Übertragung der Steuerformulare auf dem PC. Ne? Also du hattest praktisch diese Formulare in dieser Java-App, ja, sahen exakt so aus wie auf Papier ausgedruckt.
So ein
Konntest du halt,
ausfüllbares PDF quasi.
ja, so ungefähr, ne? Konntest du halt ausfüllen und zum Schluss konntest du halt ich weiß nicht, Anlagen konntest du hochladen, Belege und sowas. Und dann konntest du sagen, ja, prüf mal. Und dann hat er gesagt, ja, sieht gut aus. Und dann auf Abschicken klicken. Und dann wurde das halt elektronisch abgeschickt.
Okay, also und der Teil war dann online.
Ja, ja, und du hattest noch eine Option, dir die ganzen Blätter dann auch noch auf Papier auszudrucken. Mhm. Genau. Und irgendwann kam dann die Online-Variante. Und die wurde dann mit den Vorteilen beworben. Also du kannst mal unterschriftsfrei das Zeug einreichen. Natürlich, wie auch vorher schon, elektronische Übermittlung der ganzen Beilagen. Und ganz toll, du konntest immer deine ganzen Eingaben vom Vorjahr konntest du importieren. Und das ist wirklich ein großer Vorteil, weil du musst dann nur noch drüber gehen, kannst gucken, was habe ich letztes Jahr eingetragen? Ah, hier hat sich was geändert. Korrigierst du das?
Und okay, das ging beim Offline nicht?
Das ging beim Offline nicht.
Okay.
Ja, ich bin ja, mir nicht mehr ganz sicher, ist schon zu lange her.
Ja.
Ja, okay. Ja, du hast natürlich dann auf diversen Endgeräten kannst du das machen, hast eine verschlüsselte Übermittlung und Speicherung, musst halt nichts ausdrucken, also kein Papierverbrauch. Und wie das Steueramt schreibt, die Datenqualität ist wohl besser, wenn die Leute das über diese Online-Lösung machen. Warum auch immer. Ja, vielleicht nur dadurch, dass man halt die Vorjahresdaten zur Verfügung hat. Und bei dieser Online-Lösung gibt es zwei Versionen. Und die eine ist halt so dieses falsch verstandene Digitalisieren. Also da hast du halt auch die Variante, die exakt so aussieht wie die Papier-Variante. Und du hast halt die Variante, die richtig digitalisiert ist. Da wirst du halt ziemlich aktiv durchgeführt, hast bei jedem Feld eine Hilfefunktion, die halt dir Hintergrundinformationen liefert. Und ja, das finde ich schon sehr komfortabel. Was auch geht, du bekommst, ich weiß nicht, ob das alle Banken hier so machen, aber ich bekomme so im Januar von meiner Bank so ein dickes PDF geliefert, also auch elektronisch. Das sind dann so die Informationen für die Steuererklärung. Und das Ding hat irgendwie auf der letzten Seite so einen fetten QR-Code drauf. Und dieses ganze Dokument kannst du einfach hochladen in die Steuererklärung und der füllt dir dann alles aus, was deine Konten, Aktien, sonstige Anlagen betrifft. Also das ist eigentlich immer so der mühsame Teil, wenn man da viel hat, das auszufüllen. Und das wird dann praktisch automatisch ausgefüllt aufgrund der Informationen aus diesen Bankunterlagen. Das ist auch sehr praktisch.
Jo. Wie ist das mit Daten von deinem Arbeitgeber? Habt ihr da auch irgendwas für oder musst du die alle per Hand eintragen?
Die musst du von Hand eintragen, das ist aber nicht viel. Okay. Weil du hast ja die Übernahme der Vorjahresdaten. Da ist dann so Name, Adresse des Arbeitgebers, ist da schon drauf. Und dann hast du halt vom Arbeitgeber halt den, wie heißt denn das, Jahreslohnauszug für die Steuererklärung. Ja, und da musst du eigentlich nur dein Jahreseinkommen, also eine Zahl, abtippen und das war's. Also da lohnt, ja, da lohnt sich eine digitale Übertragung eigentlich nicht. Weil eigentlich schreibst du nur eine Zahl ab.
Okay.
Ja. Ja. Also so sieht das in der Schweiz aus. Ja, Tim, wie ist das in Deutschland?
Ja, gar nicht so unterschiedlich, glaube ich. Also wir haben ja auch bei uns die Online-Übertragung, also die Online-Steuererklärung mit Elster, der elektronischen Steuererklärung, ausgeschrieben. Da habe ich jetzt tatsächlich noch nicht viel Erfahrung mit gemacht, aus Gründen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Was ich aktuell benutze, ist eine Software, die es leider nur unter Windows gibt. Das heißt, das ist auch, glaube ich, so das Einzige, was ich noch überhaupt, wofür ich noch ein Windows verwende. Das ist die Steuersparerklärung. Du hast hier schon schön dazu geschrieben, die ist von einem Voltas Kluver. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, das ist im Grunde genommen so wie deine Offline-Lösung, nur nicht ein PDF-Formular, sondern schon mit, ich sag mal, so einem Assistenten, der dich da durchführt und auch mit Übernahme der Vorjahresdaten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich noch nicht gewechselt bin, weil man halt alles dann nochmal neu eingeben muss. Dann hat dann schon, ich habe keine Ahnung, ich mache das jetzt auch schon 10 Jahre oder so damit. Dann hat man sich schon so ein bisschen den Luxus angewöhnt, dass man einfach die Daten vom Vorjahr übernehmen kann. Ja, also wir sind ja auch Hausbesitzer, da kommen wir dann und Vermieter dann auch tatsächlich hier im Haus haben wir noch mehr Familie wohnen. Ja, das muss ja auch alles mit auf die Steuererklärung und das alles jedes Mal neu zu machen, das ist schon. Oh, und das ist auch der Grund, warum ich bis jetzt noch auf dieser Software hängen bleibe, weil ich einfach auch aus Faulheit und Bequemlichkeit noch die Daten nicht woanders hin übertragen habe. Und auch, ja, es gibt so Sachen, die jetzt bei der Steuerspeicherung gehen. Zum Beispiel, dass ich Daten vom Finanzamt abrufen kann. Unter anderem eben die Daten oder eigentlich hauptsächlich die Daten von meinem Arbeitgeber, die da gemeldet worden sind. Das sind ein paar mehr Sachen, die da auf diesem Jahresauszug stehen. Also da gibt es irgendwie eine Liste von, lass mich lügen, vielleicht 40 Punkten oder so und davon aber sind nicht alle ausgefüllt, aber je nachdem, ob du halt irgendwie einen Inflationsausgleich bekommen hast, ob du Kirchensteuer gezahlt hast und so, sind dann halt unterschiedliche Punkte mit Zahlen belegt, die du dann auch alle abschreiben musst. Ne? Also bei mir sind es, glaube ich, 5, 6 Zahlen, die ich abschreiben muss und ja, dann halt Datum von bis bei welchem Arbeitgeber und so weiter. Das wird alles schon automatisch übertragen. Da habe ich es aber bis jetzt noch nicht hingekriegt, dass das Finanzamt mir auch die Daten von meiner Frau da reinschickt. Das hätte ich nämlich in dem Elster Online-Portal machen müssen. Ich habe es versucht, ich habe es nicht hingekriegt, was auch ein Grund dafür ist, warum ich noch nicht bei Elster bin. Weil ich nicht so gut damit klarkomme, also bei solchen einfachen Sachen jetzt eigentlich schon dran scheitere. Es gibt Leute, die sagen, das ist ganz einfach. Mag sein. Für mich der Vorteil wäre halt, dass es online ist, aber da gibt es ja noch ein paar mehr Anbieter, die das online machen und mir auch dann die ganze Steuererklärung optimieren und so weiter. Das macht meine Software auch. Sie sagt dann, an welchen Stellen ich eventuell noch was eintragen muss. Dann meckert sie immer wegen dem Geburtsdatum von unserem großen Sohn, weil meine Frau halt noch minderjährig war und ob das denn so stimmen würde. Die meckert jedes Jahr. Das merkt sie sich nicht, dass das so stimmt. Ja, und ein weiterer Grund ist halt, ich kann die Daten nicht so exportieren, dass ich sie woanders wieder importieren kann. Ne? Also ich müsste wirklich alles per Hand in eine andere Steuersoftware übernehmen. Das ist mir zu viel Arbeit. Irgendwann gehe ich den Schritt wahrscheinlich mal, weil ich zahle ja für die Software auch. Ich würde gerne in eine freie Software auch das Geld stecken können oder wenigstens eine Software, die unter Linux läuft. Aber ich leider ist mir keine bekannt. Also wenn die Hörer da was wissen, gerne. Oder ja, online kommt natürlich noch dazu, wenn es jetzt ein Drittanbieter ist, muss man dem natürlich auch vertrauen, ne? Weil das sind ja schon sensible Daten, die man da irgendwie
Ja, also
geklaut
Wolters
ablegt, ne?
Kluwer, das ist ja vermutlich irgendeine private Firma. Nehme ich mal an. Und du
Entweder da
sagst, die
sind die
haben
Daten
aber
ja eh lokal
Zugriff,
gespeichert.
die haben aber Zugriff auf deine Finanzamtdaten.
Jein, ich habe bei mir, also wenn ich bei Elster bekommst du ein Zertifikat ausgestellt, das ist, glaube ich, 2 Jahre, 3 Jahre gültig. Und mit diesem Zertifikat, wenn ich das in der Software hinterlege, kann die Software die Daten abrufen und mit dem gleichen Zertifikat schicke ich dann auch meine Steuererklärung ab.
Okay.
Ja. Und das ist auch wiederum passwortgeschützt, das Zertifikat. Also. Und jetzt landet alles bei mir auf dem Rechner. Da ist niemand dazwischen. Muss ich zumindest darauf vertrauen. Aber die Daten speichern tue ich auf jeden Fall auf meinem Rechner und nicht irgendwo in der Cloud.
Ja, es gibt ja noch mehr, ne? Also ich habe hier mal notiert, es gibt noch Visosteuer, auch von der Firma Buhl Data. Und Taxfix gibt es noch von so einem Berliner Start-up und Smart Steuer als Webanwendung.
Ja,
Also.
Wieso und Taxfix sind auch recht bekannt hier. Wieso hat auch sowohl eine Online- als auch eine Offline-Variante, soweit ich weiß. Und mit der Online-Variante hatte ich schon mal angefangen, da meine Daten einzutragen und irgendwann hat mich die Lust verlassen. Aber das sah sehr ähnlich aus wie die Software, die ich verwende, nur halt im Browser.
Und Elster ist rein online.
Elster ist rein online, ja, genau. Und ist halt im Grunde genommen das, was der Staat zur Verfügung stellt, wo du jetzt auch dein Zertifikat kriegst, die im Grunde genommen die ganzen Daten sammeln, wo du die Daten hinschickst. Das ist quasi das offizielle Finanzamt, einfach nur ein schickerer Name dafür.
Ja, aber wäre das eigentlich nicht die naheliegende Lösung, weil dann hast du halt keinen Man in the Middle mehr da drin.
Ja, das ist richtig. Ich scheue mich nur, wie gesagt, vor der Bedienbarkeit. Es gibt Leute, die sagen, es ist gut bedienbar. Es gibt Leute, ich weiß auch nicht, inwiefern da Features sind wie Übernahme vom letzten Jahr und so weiter. Soweit habe ich mich dann nicht reingelesen. Aber ja, rein von der Datensicherheit und also klar, die werden wahrscheinlich auch irgendwie eine Cloud dann in Deutschland haben oder ne, online das irgendwo auf ihren Servern haben. Aber rein von der Datensicherheit her wäre Elster wahrscheinlich die Wahl, ja. Aber wie gesagt, die anderen, das sind auch keine kleinen Anbieter, da vertrauen einige Leute drauf. Ja.
Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr da noch andere Tipps habt, insbesondere für Linux-basierte Anwendungen, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare rein.
Gerne, gerne.
Ja, und damit sind wir mit dem schönen Thema Steuererklärung schon fertig und kommen jetzt zu einem, wie soll ich sagen, noch unangenehmeren Thema. Nämlich den Pornofiltern. Und die Meldung, die kam, glaube ich, letzte Woche bei Heise, dass nämlich Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer beschlossen haben, dass man doch Pornofilter in Betriebssysteme fest einbauen soll. Also da gibt es das den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Das ist ein deutsches Wort wieder. Und der soll bald sicherstellen, dass es solche Jugendschutzvorrichtungen in Betriebssystemen gibt. Also das heißt, dass irgendwelche Pornofilter schon auf der elementaren Ebene von PCs, Laptops und Smartphones installiert werden sollen und eine Alterskennzeichnung für Webseiten und Apps eingeführt werden soll. Also das heißt, App-Stores müssen die Altersvorgabe berücksichtigen und das Betriebssystem darf auch nur Apps installieren, die der eingestellten Altersvorgabe entsprechen. Und das gilt auch für Webbrowser, also die sollen das auch überprüfen.
Weißt du, wie vorgesehen ist, wo diese Altersgrenze herkommt? Wenn die Webseitenbetreiber, geben die das selber fest, oder?
Ja, also im Artikel steht irgendwie, dass ich weiß jetzt nicht genau, dass der Zeitraum von 6 bis 16 Jahren abgedeckt werden soll und alles darüber ist egal. Aber ich sehe auch diese Altersvorgabe auf der Seite der Inhalteanbieter, also seien es jetzt Apps, nehmen wir mal FlatHub zum Beispiel, oder irgendein Repository oder auf Webseiten oder bei Spielen oder irgendwas, das sehe ich jetzt überhaupt nicht kritisch. Also selbst jetzt nehmen wir mal eine Webseite wie unsere GNU/Linux CH. Also wir hätten ja jetzt überhaupt kein Problem, dass wir so eine Altersempfehlung irgendwo in die Metadaten einbauen.
Nee,
0 bis
aber müsste halt gemacht
99.
werden, ne?
Was?
Wenn die Verantwortung bei den Betreibern liegt, dann müssen sie es halt auch machen, ne? Und dann, ich meine, ich dachte jetzt, ob es vielleicht vorgesehen ist, dass sowas wie jetzt hier bei Filmen oder so eine,
Das
ich
gibt es ja
sag
schon
mal,
lange, ne?
dedizierte Stelle,
Ja, wie
ne?
heißt das? KSK oder
FSK,
FSK, ja.
ja.
Ne, das gibt es ja schon lange und das will man jetzt halt auch ausdehnen. Und ja, da finde ich, da spricht eigentlich gar nichts dagegen. Wenn man Inhalte kennzeichnet, ja, ist für ja, das und das Alter geeignet, finde ich jetzt
Nee, ganz im
unkritisch.
Gegenteil. Das ist wäre
Ja.
eine gute Sache.
Ja, und ist ja jetzt auch, also wenn wir jetzt mal an Millionen von Webseiten denken, das ist ja jetzt auch kein Problem. Das wäre irgend so ein Meta-Tag, ne? Genau, und bei den App-Stores, Ich weiß gar nicht, ob es bei FlatHub sowas schon gibt. Muss ich nachher nochmal gucken. Mir ist es bisher noch nicht aufgefallen. Aber da, also wenn man jetzt, was gibt es denn da? Es gibt halt die, wie heißt denn das bei Apple? App Store. Heißt das App Store?
Ja,
Ja,
App
und
Store.
Google Play und im freien Bereich halt Flatpak und ja, gut, App Images, da gibt es nicht wirklich einen Store. Und wie heißt das Canonical-Zeug? Snaps. Gibt es ja auch Snapcraft im Store. Also auch da denke ich, wäre das eigentlich kein Problem, dass die Entwickler ihre Anwendungen auch mit so einem Tag kennzeichnen und dass sie dann vielleicht auch nur in so App Stores aufgenommen werden, wenn diese Kennzeichnung vorhanden ist. Also, ja, sehe ich kein Problem drin. Aber wenn das Ganze auf Betriebssystemebene erscheinen sollte, hätte ich jetzt schon meine Mühe. Vielleicht nochmal, bevor wir darüber weiter diskutieren. Also es geht ja um pornografische Inhalte und ich bin ja immer so ein Freund von Definitionen. Da hatte auch neulich jemand mal bei Talk, glaube ich, gefragt, was das denn für Definitionen sind. Ja, das ist ganz einfach. Das ist fast immer das, was die Wikipedia da definiert. Und bei Pornografie heißt es dann, das ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualaktes, in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Ja, habe ich ein bisschen Problem mit der Definition. Also wenn es um die Darstellung von Sexualität geht, ja, einverstanden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es notwendigerweise immer um die Erregung geht. Also wenn man beispielsweise mal an Kunst denkt oder antike Kunst, so was weiß ich, griechische, römische Vasen, da findet man ja auch viel so sexualisierte oder pornografische Darstellungen.
Weil ist das dann per Definition Pornografie? Ist das, oder ist das, also es gibt ja Pornofilme, es gibt Erotikfilme, ne? Also.
Ja, also wie gesagt, Pornografie ist mal, und ich denke, das ist unstrittig, direkte Darstellung von menschlicher Sexualität oder des Sexualaktes. Und der zweite Teil in der Wikipedia-Definition fügt halt noch hinzu, dass es sexuell erregend sein soll. Und das sehe ich jetzt nicht unbedingt als notwendig, oder? Also insbesondere, wenn man jetzt so an künstlerische Darstellungen denkt oder historische Darstellung. Aber eben, mir ging es jetzt eigentlich eher nur darum, den Begriff mal zu definieren.
Aber eigentlich ist das ja doch ganz gut, wenn das so definiert ist, weil dann wären eben diese künstlerischen Darstellungen keine Pornografie. Und damit würden sie rausfallen aus diesem
Aha,
Pornofilter, ne?
ja, das stimmt. Genau. Ja, also wie gesagt, ich denke, solche Filter haben auf Betriebssystemebene nichts verloren. Ich glaube, hier wird halt, wie so oft versucht, gesellschaftliches und persönliches Versagen durch technische Zwänge zu kompensieren. Ich glaube, es ist in erster Linie mal Aufgabe der Eltern oder Erziehungsberechtigten, ihre Kinder auf die Welt vorzubereiten. Und zwar im Guten und im Schlechten. Und Pornografie jetzt in Varianten, die für Jugendliche nicht geeignet sind, das wäre dann halt der schlechte Teil. Aber wenn es jetzt um sexuelle Darstellung geht, das finde ich jetzt mal neutral und ich denke, da muss man halt auch Heranwachsende mit konfrontieren und darf da nicht den Kopf in den Sand stecken. Vor allen
Ich
Dingen
kann
bei
mich noch daran erinnern, wo wir, als ich keine Ahnung, 13, 14 war oder so, wo dann nachts hier die Werbung für die Hotlines kam und so weiter,
Ja.
da haben die Jugendlichen oder Schrägstrich Kinder das auch geguckt und ja, ob es uns jetzt geschadet hat.
Ich glaube
Aber
nicht. Also
ja.
vor allen Dingen, du kannst es ja auch nicht, du bekommst es ja auch nicht weg. Weil pornografische Darstellung findest du überall, in der Werbung, in Social Media, natürlich überall im Internet. Und ich denke, das ist ein Verbot, das negiert einerseits so die menschliche Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, du hast es in Shownotes auch nochmal geschrieben und es weckt dann gerade den Reiz, sich damit zu beschäftigen. Und ich sehe halt menschliche Sexualität nicht als Tabu, sondern als Realität. Ne? Ich glaube, Kinder und Jugendliche müssen begleitet da hingeführt werden, dass es sowas gibt und wie man damit umgehen kann und sollte. Ja. Und sich
weiß
einfach.
Nicht, wie es bei euch ist in der Schweiz, also bei uns gibt es in der Grundschule schon Sexualkunde.
Ja, hier auch. Ja, ja, ja hier ja. auch. Und ich sehe da eher das Problem bei den Eltern, oder die dann so, ha, wollen wir nicht, die den Kopf in den Sand stecken und damit eigentlich so die negativen Auswirkungen für ihre Kinder noch verstärken. Ja, ja und deshalb glaube ich eben, dass ja, irgendwelche Richtlinien, die da Grenzen setzen oder Verbote in Betriebssystemen implementieren wollen, die sollten eigentlich erstmal beim Versagen in der Erziehung ansetzen. Und ich meine, es gibt ja schon viel, was du machen kannst. Ne? Also es gibt unter dem Begriff Parental Control, also so ja, Elternkontrolle, gibt es ja diverse Sachen, die man machen kann. Also das fängt an bei Begrenzung der Online-Zeit für Kinder, irgendwelche Blacklisten von Internetseiten oder ganz bekannt DNS-Filter. Also zum Beispiel gibt es ja bei dnsforge.de, das ist so ein beliebter alternativer Domain-Name-Service, den ich auch überall verwende. Da gibt es Filterlisten, also zum Beispiel die ganz normale DNS-Liste, die kommt halt mit Werbeblockern daher. Und dann gibt es DNS Clean, das sind Werbeblocker und Jugendschutz. Und dann gibt es noch DNS Hard, die Liste ist halt mit allem, aber scharf. Und auch sonst, wenn man nach dem Thema sucht, also ich habe geguckt vorhin, im Archwiki gibt es eine ganze Seite zu dem Thema Parental Control. Und in den Shownotes habe ich auch mal 6 verschiedene Anwendungen, die man einfach so installieren kann, aufgelistet, wo man Einstellungen für Jugendschutz machen kann.
Gut, das sind jetzt alles schon auch harte Maßnahmen. Ne? Also ich frage erstmal, dass wir anfangen bei dem Problem eigentlich mit der Medienkompetenz. Ja? Also wenn man den Kindern doch frühzeitig beibringt, wie man mit den Medien umzugehen hat und was es da alles gibt, wo man nicht hin abbiegen sollte und so weiter, das ist doch erstmal viel wichtiger. Und dann, wenn man jetzt dann noch dabei ist und ich sag mal mit den Kindern gemeinsam das Internet, also sich auch mit den Kindern zusammensetzt und da im Internet ist und die nicht einfach nur mit ihrem Gerät im Kinderzimmer alleine lässt und, keine Ahnung, sich mit anderen Sachen beschäftigt, da sehe ich ja schon mal das größte Potenzial, um die Kinder zu schützen.
Selbstverständlich. Also diese ganzen Anwendungen, was ich jetzt hier gerade erwähnt habe, das sind alles Maßnahmen, die greifen, wenn man als Elternteil in seiner Erziehung versagt hat. Mhm. Ja, dann kommt das. Ja. Und eben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe jetzt überhaupt nichts gegen die Kennzeichnung von Apps oder Webseiten oder Medien, aber eine Implementierung auf Betriebssystemebene halte ich für unnötig. Und zwar, und jetzt ziehe ich halt mal wieder meinen Free Software Foundation Hut auf, das verstößt einfach gegen die erste Freiheit, also die Freiheit Nummer 0, von der GPL, die heißt, freie Software darf für jeden Zweck genutzt werden und ist frei von Einschränkungen. Und alles, was man an Einschränkungen haben will, passiert auf anderen OSI-Layern. Also das passiert Ebenen darüber, bei den Anwendern und Anwenderinnen, bei den Eltern und hat meiner Meinung nach nichts im Betriebssystem verloren.
Da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich denke, aus technischer Sicht ist das Betriebssystem wahrscheinlich die sicherste Variante, um dagegen anzugehen, wenn wir denn da überhaupt ein Problem haben und nicht an anderer Stelle schon. Aber ich sag mal, das Betriebssystem ist in dem Sinne hier der Empfänger der ganzen Sachen oder das Medium, was genutzt wird, um auf Inhalte zuzugreifen. Und ich sag mal, der Früher gab es das öfters, heute glaube ich nicht mehr so oft, dieser Piepton, wenn irgendwas zensiert wird, was,
Ja,
ne,
genau.
Wörter, die, ja, das macht ja nicht der
Ja,
Empfänger, das wird
Moment,
ja vom
Lieselotte.
Sender. Genau. Ja, und daher gebe ich dir da, bin ich da voll auf deiner Seite. Das hat im Betriebssystem nichts zu suchen, wenn
Ja.
dann, wenn überhaupt, dann an anderer Stelle.
Also eben technisch könnte man das vielleicht machen. Also ich glaube, Leo hat diese Woche auch schon mal geschrieben, bei ihren TuxWiz-Versionen ist sie jetzt auch schon dabei, DNS-Filter auf Betriebssystemebene einzubauen. Aber ich denke, das ist da an der falschen Stelle. Sicher kann man das technisch da machen, aber es ist die falsche Stelle. Es ist der falsche OSI-Layer.
Ja, also man kann das optional machen, da würde ich sagen, aber die Betriebssysteme dazu verpflichten, das zu machen, sehe ich nicht. Also man kann das so wie Leo als Feature anbieten und vielleicht ein ausschaltbar machen, vielleicht mit einem PIN-Code oder was auch immer, wenn der User die Möglichkeit hat, das zusätzlich einzuschalten. Aber die Betriebssysteme dazu zu verpflichten, das umzusetzen, halte ich auch für absolut falsch. Ja.
Ja, es gab auch zu diesem Heise-Bericht, gab es, ich habe vorher mal geguckt, 1250 Kommentare. Also da haben sich sehr viele Leute angesprochen gefühlt, etwas dazu zu kommentieren. Und wenn euch das Thema auch irgendwie reizt, um hier mal das richtige Wort zu verwenden, dann könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das seht.
Vielleicht knacken wir ja die Zahl von.
Hoffentlich nicht.
Ja,
Die müssen
aber
alle genehmigt werden.
ich sehe auch noch ein paar andere Punkte, ne? Also,
Aha.
ich sag mal so, wenn diese Apps jetzt und Webseiten gesperrt werden, es gibt ja auch Kanäle, worüber die nicht gesperrt werden. Die Messenger, die werden
Ja.
wahrscheinlich nicht ne, über die Altersgrenze gesetzt werden. Das heißt, ne, wir kennen es alle, in Telegram und Konsorten gibt es Kanäle und da wird noch viel schlimmeres Material getauscht. Und wenn die Kinder und Jugendliche sich dann über solche Kanäle die Sachen holen, weil es halt den Reiz ausmacht, ne, es ist ja verboten, ne, siehe Alkohol und Tabak, wie viele Jugendliche sich das irgendwie besorgen, und wenn sie sich dann über solche Kanäle die Sachen besorgen, dann befürchte ich, dass noch viel Schlimmeres dabei rumkommt als jetzt. Ne? Aber
Ja, und fällt mir jetzt gerade ein, und ich muss langsam mal aufhören, über KI zu reden. Ich mache es zum letzten Mal in diesem Jahr. Die ganzen Möglichkeiten, die sich im KI-Bereich und Pornografie ergeben. Und da bist du halt dann rechtlich auch wieder in einer anderen Liga unterwegs, ne? Also wenn du dir da deine Pornografie generierst über KI. Ne, das ist was, ja, da müsste man vermutlich auch noch mal separat drüber reden, weil es sind ja dann keine echten Abbildungen mehr.
Ja, dann ich sag mal, so wie sie es bei der Chatkontrolle vorhaben, wird dann später irgendwann kommen, dass das Betriebssystem dann den Inhalt prüft, die KI auf dem Betriebssystem prüft dann den KI-generierten Inhalt. Das wird ein Spaß, ja.
Ja.
Aber ja, ne, also ich sag mal, technisch sehe ich da auch ähnlich wie bei Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung, dass da erstmal eine Tür geöffnet wird, die uns später noch viel, viel Ärger machen kann. Ne? Also wenn wir dann hier drüber sprechen, dass Seiten oder Inhalte gesperrt werden, wenn wir da einmal mit anfangen, dann gibt es noch andere Sachen, die gefiltert werden müssen, und nicht nur Pornografie für Jugendliche, sondern, keine Ahnung, dann gibt es dann irgendwelche Sachen, wo es Gründe für gefunden werden, die dann auch aus dem Netz verschwinden sollen,
Ja,
und das,
politische Gründe,
ja.
sexuelle Orientierung, you name it, oder? Das
Ja,
ist dann
genau.
so die Büchse der Pandora.
Genau, ja. Also ich sehe dann den Fokus, der da gesetzt wird, sich falsch. Also wenn wir die Kinder schützen, dann bitte doch vor den Sachen, die strafbar sind und nicht vor Inhalten, die verfügbar sind irgendwo im Netz. Ja, also das, was mit der Chat-Kontrolle ja zum Teil gemacht werden sollte, auch wenn es der falsche Ansatz ist, aber eins der genannten Ziele, was sie damit wahrscheinlich nicht erreichen oder unwahrscheinlich, dass sie es damit erreichen, aber da den Schutz, die Kinder vor Verbrechern zu schützen, halte ich für deutlich wichtiger, als sich mit sowas hier zu beschäftigen.
Genau, also ihr seht, Tim und ich, wir sind uns da ziemlich einig, oder? Was da gut ist und was da schlecht ist. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, dann machen wir für heute und für dieses Jahr auch mal den Sack zu. Wir sind nämlich schon
Mal die
wieder recht.
Weihnachtsstimmung jetzt wieder
Ja, genau.
runtergezogen.
Genau, jetzt könnt ihr euch wieder eurem Christstollen und Glühwein zuwenden. Und die bösen Themen, die wir hier besprochen haben, Steuern und Porno, mal aus eurem Adventsgedächtnis wieder verdrängen. Ja, dann sind wir durch. Das war Folge 117 von Captain It's Wednesday mit dem Tim und mir. Wir wünschen euch schöne Festtage, guten Rutsch, bleibt uns treu. Nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei, also mit dem Podcast. Ich glaube, Artikel werden vielleicht durchgeschrieben. Da haben wir jetzt keine Weihnachtspause ausgerufen. Wer schreiben möchte, soll schreiben. Die Weihnachtspause gilt eigentlich jetzt nur mal für den Podcast und alles andere läuft so weiter. Könnt fröhlich
E-Mails und
kommentieren.
Kommentare lesen
So.
wir auch, genau.
Okay,
Ja,
ja, aufgrund der
von mir
fortgeschrittenen
auch.
Stunde spare ich mir jetzt das Outro. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt und wie ihr bei der Community mitwirken könnt. Tim, vielen Dank.
Ja,
Dir noch einen schönen Abend.
von mir auch allen und dir auch, Ralf, eine schöne Weihnachtszeit und wir hören
Dankeschön.
uns im neuen Jahr.
Macht's gut und wir
Ciao.
hören uns im Januar wieder. Tschüss.